Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Und wir schauen heute auf die vielen Theaterinszenierungen mit Fußballbezug kurz vor dem Start der EM. Wir fragen uns, was davon hat eigentlich das Zeug zum Stammspieler? Vorher sprechen wir mit der Autorin Patty Kim Hamilton über ihr neues Stück, das Leben auf dem Dorf in Sachsen-Anhalt, und darüber, warum viele aktuelle Theatertexte sie ziemlich kalt lassen. Die AutorInnen-Theatertage am Deutschen Theater in Berlin, die sind alljährlich zum Saisonende eine Art frühsommerliches Schaulaufen der zeitgenössischen Dramatik. Höhepunkt des Festivals ist die Lange Nacht, bei der die 9 Stücke von gleich 4 Autorinnen erstmals auf der Bühne zu sehen sein werden. Mit dabei ist dann auch Patty Kim Hamilton. Das Stück der in New York geborenen und teils in Deutschland aufgewachsenen Autorin heißt »Und der Himmel über uns ist sein eigenes Land«. Und es handelt von einem, der auszieht aus Berlin, weil er den Osten und damit einen Teil seiner eigenen Herkunft verstehen will. Und dafür geht es aufs Dorf, nach Sachsen-Anhalt. Bei den Proben ist Patty Kim Hamilton fast immer dabei, aber nicht unbedingt deshalb, weil die Geschichte auch etwas mit ihr zu tun hat, wie sie mir vor der Sendung verriet.
Es ist mein Wunsch, eigentlich so oft wie möglich in der Produktion dabei zu sein, weil ich sehr gerne gemeinschaftlich an den Text arbeite. Ich finde, performativen Text bearbeitet man am besten zusammen. Weil natürlich kann ich das schreiben, was ich denke, was auf der Bühne funktioniert, aber es ist nochmal ganz anders, das live zu erleben. Und die Regie und Dramaturgie ist seit Anfang an dabei. Das heißt, das Konzept, obwohl es meins ist und ich auch schreibe, ein künstlerisches Projekt ist von uns allen. Und das ist auch eigentlich, wie ich gerne arbeiten würde. Also ich mag gerne auch das alleine schreiben, aber es ist total schön, dass in dieser Art von Schreiben es nochmal das Gemeinschaftliche gibt. Und ich stelle mir dann immer vor, dass Shakespeare wahrscheinlich auch so arbeiten musste, weil der musste halt für ein Ensemble schreiben, was er kannte, mit denen er lange gearbeitet hat. Das macht auch eine Freude, für Menschen zu schreiben, die man kennt, wo man sich denkt, so, ja, diese Person wird diesen Monolog so gut machen oder diesen Witz so gut abliefern. Hab auch in New York meine erste professionelle Theatererfahrung gemacht. Und in New York waren die Autoren immer dabei, bei jeder Probe.
Da gibt es ja auch eine andere Wertschätzung für die AutorInnen, kann man, glaube ich, sagen. Da ist es nicht absolut so sehr auf Regie fixiert wie hier, sondern es geht viel, viel mehr, glaube ich, um die AutorInnen. Mhm. Jetzt spielt das Stück ja in Sachsen-Anhalt. Da haben Sie selbst auch inzwischen einen Lebensbezug zu. Sie sind selber dahin gezogen mit Ihrer Familie aus Berlin, also so ähnlich wie der Protagonist in dem Stück. Ist es auch eine Auseinandersetzung mit sowas Eigenem, was da stattfindet für Sie?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil man wird immer wieder gefragt, schreibt man autobiografisch? Und ich würde sagen, teilweise natürlich kommen die Ideen aus dem Gelebten, aber ich habe überhaupt nicht eine überstellende Biografie mit diesen Figuren, also mit keiner Figur in dem Stück. Natürlich höre ich sehr viel zu, also ich glaube, als Autor muss man viel beobachten. Ich höre zu, ich beobachte, was sagen die Menschen, wie wirken sie? Und natürlich denke ich auch als Mensch, der da hingezogen ist, darüber nach, was bedeutet das hier, sich aufzubauen, hier eine Zugehörigkeit zu finden. Das sind alles Fragen und Themen, die mich beschäftigen. Aber es geht hier wirklich um eine erfundene Geschichte tatsächlich.
Trotzdem ist ja dieses Motiv vom Wegziehen aus der Metropole aufs Land, in die Provinz, ist ja gerade ein sehr häufiges. Also das findet man so vom Dorfkrimi, wo dann die Menschen, die dazugezogen sind, meistens so in Verhältnisse hineinkommen, die ihnen etwas undurchschaubar und oft auch unheimlich wirken. Mhm. Bis eben hin so zur absoluten Hochkultur, Didier Eribon, Rückkehr nach Reims, wo diese Reise zurück in die provinzielle Heimat für ihn Anlass eigentlich wird, eine richtige Gesellschaftstheorie oder eine Gegenwartsanalyse eigentlich aufzustellen. Mhm. Ist das für Sie auch so ein Experimentierfeld, dieser erfundene Ort, Hundeluft, um im Kleinen größere Verhältnisse aufzuzeigen?
Ja und nein. Mir geht es in meinem Schreiben darum, die Universalität des Menschseins zu reflektieren. Und ich glaube, fast jeder kann sich damit identifizieren, sich einsam gefühlt zu haben oder über seinem Ich nachgedacht zu haben, sich überlegt haben, gehöre ich hier dazu? Und genau diese Sachen wollte ich halt beschreiben. Das mache ich aber in einer ganz spezifischen Figur und wie gesagt auch in einer ganz spezifischen Geschichte. Und mir ging es auch wirklich darum, die wirklichen Leben von Menschen, die ich begegnet habe, oder ich habe sehr viele Interviews auch geführt mit Menschen in Sachsen-Anhalt, diese Lebensrealitäten darzustellen. Es wäre zu didaktisch zu sagen, ich möchte jetzt was aussagen über die Welt, und generell versuche ich das auch gar nicht zu tun, sondern ich versuche in meinem Schreiben die Nuancen des Gelebten halt darzustellen. darzustellen, ohne es wirklich zu werten und uns vielleicht ein paar Möglichkeiten zu zeigen, wie man damit umgehen könnte oder was ist gerade unsere Realität. Das möchte ich einfach darstellen und widerspiegeln. Aber es geht mir nicht darum, unbedingt große Aussagen zu machen.
Es gibt ja trotzdem in dem Stück auch so viele Momente, in denen das Politische zumindest gestreift wird, also auch das große Thema des DDR-Erbes und was das für die Menschen, die dort leben, ausmacht. Mhm. Es gibt eine, finde ich, sehr tolle Stelle, in der der Philipp, dieser zugezogene Komponist aus Berlin, eine alte Dörflerin fragt, mhm. ob sie denn Menschen kennt, die aus der DDR geflohen seien. Mhm. Und dann sagt sie, nein, nicht hier aus dem Dorf, hier war es doch gut. Mhm. Und da hatte ich so das Gefühl, das beschreibt doch irgendwie ziemlich gut eine häufig verbreitete mhm. Mentalität, die vor allen Dingen von den lokalen Verhältnissen ausgeht, die sich mhm. vor allen Dingen fragt, so wie ist es denn hier vor Ort, wie ist es für uns, wie geht es uns und daraus eigentlich alles Handeln ableitet. Ging Ihnen das auch so durch den Kopf, als Sie das geschrieben haben?
Tatsächlich nicht, aber ich finde das einen super spannenden Blick auf genau diese Replik, weil ich habe den tatsächlich geschrieben, weil ich habe so viele Interviews geführt und ich habe immer die Frage gestellt, kennen Sie jemanden, der geflohen ist und was war Ihre Erfahrung auch mit der Flucht oder hatten Sie da auch selber Gedanken dazu? Und immer wieder wurde dieser Satz gesagt, nee, uns ging es eigentlich ganz gut. Und ich wollte genau in dieser Replik das halt aufzeigen. Aber ich fand es auch tatsächlich spannend, weil ich das auch wiedererkannt habe in Interviews mit Menschen, die aus Nordkorea geflohen sind, dass die auch gesagt haben, dass es teilweise Dinge gab in Nordkorea, was man wirklich so als schrecklichstes Land aller Zeiten irgendwie sich so vorstellt. Und das wollte ich irgendwie auch zeigen. Aber natürlich zeigt das auch etwas über unser Menschsein. Also wir denken alle natürlich im kleineren Rahmen. Wir schauen nicht immer über den Tellerrand, was vielleicht wichtig wäre, das zu tun. Ich glaube, wir tun das mehr, als wir es früher gemacht haben, einfach weil die Technologie uns jetzt erlaubt, viel näher an andere Menschen zu sein, in anderen Ländern. Aber ja, es ist vielleicht auch etwas, das tatsächlich viel mit Provinz zu tun hat, dass man nicht viele Menschen begegnet, die anders sind als einen und dass man deshalb so auf sich schaut. Und das vielleicht wird das gerade auch in der Politik reflektiert.
Ist ja auch ein großes Thema jetzt zum Beispiel kurz vor der Europawahl, dass es immer darum geht, wie kommt man eigentlich noch ins Gespräch so mit den Menschen? Und da ist ja oft auch der Vorwurf, und den kann man ja leicht auch ans Schreiben richten, dass da sowas Exotisierendes auch stattfindet, so ein bisschen was Voyeuristisches, wenn man aus dieser Großstädterperspektive, Metropolenperspektive so aufs Land guckt, gerade aufs Land in Ostdeutschland. Mhm. Wie vermeidet man sowas?
Ich habe darüber super viel nachgedacht. Also auch als ich die Idee am Anfang hatte, habe ich viel reflektiert, ob ich eigentlich die richtige Person dafür bin oder ob jemand das schreiben sollte, der selber im Osten aufgewachsen ist. Und ich habe viele Gespräche geführt. Es war ein Grund, warum unser Team zu 90% von Menschen aus dem Osten zusammengekommen ist, weil ich wollte, dass es ganz viele Menschen gibt, die mir immer wieder Feedback geben können, von ob ich tatsächlich in sowas Exotifizierende halt rutsche. Ich habe deshalb auch so viele Interviews geführt und werde auch noch mehr Interviews führen zu spezifischen Lebenserfahrungen im Osten. Ich wollte das auf jeden Fall vermeiden. Deshalb versuche ich auch wirklich nicht wertend irgendwas zu erzählen. Und da hatte auch nie am Anfang so eine Perspektive, die ich unbedingt didaktisch irgendwie erklären wollte. Ich wollte da wirklich reingehen und sagen, ich habe diese Ideen für diese Figuren. Ich habe dann diese anderen Menschen getroffen, die wurden dann zu Figuren. Und was passiert, wenn die einfach alle in einem Ort sind? Und wir lassen sie jetzt einfach mal sprechen. Mhm. Und das ist auch ein Grund, warum der Protagonist in dem Stück auch sehr wenig Redeanteil hat. Also wenn man das Stück liest, dann merkt man, er ist eigentlich auch selber ein Beobachter.
Ja, kurze Sätze immer nur. Mhm.
Genau, und die Menschen, die halt aus diesem, also die in Hundeluft wohnen, die sprechen dann und nehmen auch den größten Sprechanteil, weil mir das wichtig war. Und es war mir auch wichtig, eine Realität darzustellen, die ich selber noch nie auf der Bühne gesehen habe. Und ich sehe einfach in den Medien sehr wenig über den Osten heute. Und ich finde, ich habe auch eine Perspektive, als ich bin ja auch nicht deutsch, also ich habe eine Außenperspektive, was vielleicht auch dazu führt, dass ich gar nicht diese ganzen Vorurteile über den Osten wirklich so habe. Ich finde den Osten einen super spannenden Ort, wegen meiner Eigenbiografie mit Nordkorea finde ich es einen Ort, der mir sehr viel erzählt, auch über meine eigene Erfahrung, weil ich ja selber nicht nach Nordkorea kann. Also ich gehe da wirklich mit einer großen Neugier.
Jetzt ist dieses Stück ja entstanden im Rahmen einer Atelierwerkstatt am Deutschen Theater. Sie haben da mit drei anderen AutorInnen zusammen gearbeitet. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das so eine Art neue Dramatik-WG?
Ich fände es schön, wenn es eine neue Dramatik-WG gäbe, aber tatsächlich ist es nicht so. Wir haben uns mehrmals getroffen im Jahr. Es waren sehr starke Wochenende, also wo man ganz viel erlebt hat in einer ganz kurzen Zeit. Und wir haben da ganz viel ausgetauscht über unsere Projekte, unsere Praxis, unsere Arbeitsweisen, was unsere politischen Ansprüche sind, auch anders schreiben oder was wir uns wünschen von der Dramatik, der neuen Dramatik. Toller Austausch und was ich auch extrem gut finde, auch an der Auswahl von Autorinnen, ist, dass wir halt alle sehr anders voneinander sind. Also wir haben alle einen Anspruch, politisch Sachen auszusagen in unseren Texten, machen es aber komplett anders. Und deshalb gibt es auch nicht das Gefühl, dass man irgendwie so gegenüber kompetitiv ist, sondern es ist wirklich das Gefühl, von, dass wir einander extrem unterstützen und schätzen und voneinander lernen. Und das war einfach ein wirklich schöner Umgang miteinander.
Sie haben trotzdem zur Eröffnung der AutorInnen-Theatertage eine kleine Rede gehalten, in der Sie durchaus sehr kritisch waren, auch mit dem Stand der neuen Dramatik im deutschsprachigen Raum. Was stört Sie und wie müsste es eigentlich anders gehen?
Ich finde, das Wichtige im Theater ist, dass man nicht vergessen darf, man nimmt die Zeit von anderen Menschen. Also sie geben auch diese Zeit, aber sie kommen und sie geben uns zwischen 1 und 3 Stunden, manchmal sogar 6. Und ich möchte diese Zeit gut nützen. Also wenn ich von so vielen Menschen ihre Lebenszeit nehme, dann denke ich mir, dann ist es nur richtig, wirklich Aussagen zu machen. Und ich habe das Gefühl oft, dass der Anspruch nicht hoch genug ist tatsächlich, also dass Menschen genau diesen Gedanken nicht haben, dass halt Menschen ihre Lebenszeit uns geben. Manchmal ist das so ein ego-getriebenes Spiel, wo ich dann nicht mehr sehe, wo das Publikum eigentlich einen Teil dran hat. Also es ist tatsächlich so, dass ich ganz oft Menschen, die ich in ganz anderen Kontext treffe, frage, wann war das letzte Mal, dass sie im Theater waren? Und ganz oft mir gesagt, ich gehe nicht ins Theater. Und ich glaube, das ist eine gute Frage. Warum gehen Menschen nicht ins Theater? Ich glaube, das Theater ist wirklich imposant auch. Also es ist, wenn du damit nicht aufgewachsen bist, dann siehst du keinen Zugang zu. Dann ist es natürlich viel einfacher, einen Netflix-Account zu machen. Und ich wünsche mir einfach ein Theater, wo man hingeht und sich mitgenommen fühlt, also wo einem etwas erzählt wird und wo man nicht so draußen vorgelassen wird, dass ich miteifere mit den Figuren, dass ich die Geschichten auch miterleben möchte, dass es mich auch wirklich bewegt, dass ich reinkomme in das Theater und eventuell gar nichts weiß vom Stück und rausgehe 2 Stunden später und irgendeine Art von Bewegung in mir passiert ist oder dass ich über irgendwas nachgedacht habe. Und ich merke, wenn ich solche Stücke sehe, habe ich immer das Gefühl, ah ja, genau deshalb gehe ich gerne ins Theater. Und zu oft fehlt mir das und das finde ich halt schade. Und ich glaube auch eigentlich, dass viele Menschen sich so fühlen, aber sich nicht trauen, das zu sagen. Und dann habe ich mir gedacht, ich sage das jetzt einfach mal ganz klar, das ist halt die Art von Theater, die ich schreiben möchte und die ich auch spüre, dass gerade mehr Leute schreiben wollen.
Und diese Art von Theater, die gibt's zu sehen bei der Langen Nacht der AutorInnen am Deutschen Theater Berlin. In jedem Fall bei Und der Himmel über uns ist sein eigenes Land von Patty Kim Hamilton, mit der ich hier gesprochen habe. Die Aufführung in der Regie von Sarah Kurze findet statt eben bei der Langen Nacht am 15. Juni. Am Freitag startet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und die Theater sind längst darauf vorbereitet. Seit Wochen schon sind die Spielpläne überall voll von Inszenierungen, die sich mit der Faszination des Fußballs und oft auch mit den Strukturen dahinter beschäftigen wollen. Aber was davon wird bleiben und was ist vielleicht doch eher Saisonware zum Großevent? Stefan Keim über das Theater im Zeichen des Fußballsommers.
Alle Jahre wieder erproben sich die Theater an einer Gattung, die sonst auf der Ersatzbank des dramaturgischen Denkens verschimmelt, dem Fußballdrama. Anlass sind meist große Turniere oder runde Jubiläen von Traditionsvereinen, deren Marketingabteilungen sich ein Stück, eine Show oder ein Musical wünschen. Meist entstehen kurzlebige Werke, die im Augenblick ihren Zweck erfüllen und danach schnell wieder vergessen werden. Aber auch ernsthafte Versuche, Fußball und Theater zusammenzuführen, sind schnell wieder verschwunden. Wer kennt noch Klaus Pohls Melodram Manni Ram, das vor 30 Jahren in Essen uraufgeführt wurde, oder die Stücke Albert Ostermeyers, der immerhin Torwart der Autoren-Nationalmannschaft ist, also der Manuel Neuer der deutschen Dramatik? Eine Ausnahme gibt es. Das Fußballoratorium »Die Tiefe des Raums« von Moritz Eggert ist nach seiner Uraufführung 2005 bei der Ruhrtriennale immer mal wieder gespielt worden. Statt Jesus auf dem Weg zum Kreuz begleitet Eggert einen Fußballer bis zum entscheidenden Tor. Der Komponist hat weitere Fußballwerke geschrieben, die wiederum vergessen wurden. »Ballack, du geile Schnitte« heißt eins davon. Für die Fußballstücke, die nun einige Spielpläne zieren, liegt die Latte also nicht sehr hoch. Wobei die Metapher aus der Welt der Leichtathletik hier vielleicht nicht ganz trifft.
Solange ich mich erinnern kann, bin ich immer irgendwie einem Ball hinterhergelaufen. Bei uns zu Hause lag immer irgendwo einer rum. Dass Frauenfußball in Deutschland verboten sei, da habe ich gedacht, das ist doch Quatsch.
Tusal Mohl ist ein Spezialist für Recherchetheater. Am Schauspiel Hannover hat er zusammen mit der Dramaturgin Marin Zimmermann Interviews geführt und daraus das Stück Unsere Elf zusammengestellt. Die langjährige Trainerin der Frauennationalmannschaft Silvia Neid ist dabei, aber auch Männerbundesliga-Urgestein Felix Magath. Die Besetzung schafft Distanz. Ein Schauspieler mit Bart und Glatze spielt Silvia Neid, eine zierliche Darstellerin ist Felix Magath. Niemand spielt Fußball, aber es gibt eine Art Urban Dance Choreografie, die ein körperliches Element in die Aufführung bringt.
Die Frau an seiner Seite zu sein, bedeutet perfekt zu sein, natürlich. Nicht weniger wird erwartet, nicht weniger liefere ich.
Ebenso kritisch geht es im Berliner Ensemble zu. Spielerfrauen beschäftigt sich mit dem Geschäftsmodell Ehe zwischen Starspielern und ihren Gemahlinnen. Alles ist dem Fußball und der Karriere untergeordnet, seiner Karriere natürlich. Lena Brasch und Sina Martens erzählen von einer Welt, in der das Patriarchat noch keinesfalls abgeschafft ist. Um Korruption und Kommerz soll es auch im Stück Endgame 24 gehen, das am Berliner Gorki-Theater genau am Tag des Eröffnungsspiels der Fußball-EM Uraufführung haben soll.
Das Spiel läuft jetzt seit 5 Minuten und es passiert wenig.
Ganz anders als in Berlin hat das Düsseldorfer Schauspielhaus die Termine geplant. Sein Beitrag zur EM läuft ausschließlich, wenn die deutsche Mannschaft nicht spielt oder, falls sie weiterkommt, spielen könnte. 90 Minuten dauert die Performance Glaube, Liebe, Fußball, die sich die Autoren und Regisseure Peter Jordan und Leonard Koppelmann ausgedacht haben. Im Zentrum stehen die Fans. Sie stehen, singen, jubeln und trauern auf einer Tribüne gegenüber vom Publikum und zeigen mitreißende Energie. Das Düsseldorfer Schauspielhaus hat ein Spektakel angekündigt und liefert genau das. In München ist derweil ein Stadion der Träume eröffnet worden, in dem auch kleine Uraufführungen anstehen. Theatrale Einwürfe werden sie genannt. Das klingt eher nach dritter Liga im Abstiegskampf. Also wird eines von den neuen Stücken im Gedächtnis bleiben und vielleicht neu einstudiert, wenn das nächste große Turnier in Deutschland stattfindet? Eher nicht. Ein haltbares Stück über den Fußball zu schreiben, ist wie ein Pass in die Tiefe des Raums. Meistens steht da keiner.
Fußballstücke an den Theatern. Ein Überblick kurz vor EM-Start von Stefan Keim. Gibt's auch online unter deutschlandfunkkultur.de.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von dem Theatermacher und Autor Alexander Karschenja, Mitglied der Gruppe And Company and Co. Hier erinnert er sich an einen geradezu kosmischen Theatermoment.
Also der geniale Theatermoment ist leider schon eine Weile her. Der Jahreszahl steckt im Titel UFO-Krise 97 von Christoph Schlingensief. Man musste vor der Volksbühne warten und dann fuhr dann irgendeine Limo vor oder so und Schlingensief kam heraus mit seinem Team und das war das Jahr vom hellischen Kometen und gleichzeitig gab es da irgendeinen verwirrten, weirde Aktion, dass Leute sich wegen dieses Kometen einen Kollektivsuizid gestürzt hatten, die irgendwie die Apokalypse oder eben ein UFO erwartet hatten oder so. Alles war ganz schön aufgeladen. Dieser Komet, ich weiß gar nicht, ob der wirklich sichtbar war. In meiner Erinnerung sehe ich ihn über der Volksbühne leuchten, wie so den Stern von Bethlehem oder so. Und Schlingensief zeigt in den Himmel, in dem frühen Sonnenabendhimmel und brüllte nur, es funktioniert, es funktioniert. Und es funktionierte tatsächlich. Also es war der ganze Abend, da wurde man durch die ganze Volksbühne gescheucht. Man musste auf der Bühne sitzen und wie so Planeten, als wäre die Volksbühne Planetarium, musste man so rumlaufen. Und es war einfach ein grandioser Abend. Und ich hatte immer diesen Satz im Kopf und vor kurzem habe ich auch einem Bekannten von mir genau diesen Satz geschickt, jemand, es funktioniert und der wusste dann auch ganz genau Bescheid, was ich meine.
Christoph Schlingensief und der Komet hat funktioniert für Alexander Karschenja hier über UFO-Krise 97 an der Berliner Volksbühne seine geniale Stelle.